Hier ist das Domradio und ich habe Besuch, und zwar von der Journalistin und Autorin Lioba Werrelmann. Die schreibt Bücher unter dem Pseudonym Lilly Bernstein und ihr jüngstes Werk heißt Sturmmädchen. Das handelt von drei Mädchen, die zu Beginn der finsteren NS-Zeit mit der Schule fertig werden. In der Eifel auf einem Dorf leben sie und jede erfährt auf ihre Art sehr viel Leid in dem Buch. Hallo Frau Werrelmann.
Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
420 Seiten spannender Roman. Sagen Sie doch mal in drei Sätzen, worum es in den 400 Seiten geht.
Ja, danke für diese Frage. Sie haben es eigentlich gerade schon gesagt, es geht um drei junge Mädchen, die sehr verschieden sind, die mit Beginn der NS-Zeit aus der Schule entlassen werden. Und sie alle müssen schauen, es geht im Grunde um die Frage, wie bleibe ich ein anständiger Mensch in schwierigen Zeiten?
Sind ja in der Tat sehr schwierige Zeiten. Jetzt ist es ja oft so, dass wir uns im Leben in verschiedene Richtungen entwickeln. Also die eine Grundschulfreundin zieht weg, die andere wird zur Spießerin und mag nicht mehr zusammen im Wald laufen. Die dritte geht im Extremfall auf einen Bauwagenplatz bei Aussteigern. Da hat man sich dann einfach irgendwie auseinandergelebt. Wie ist denn das bei Ellie, Käthe und Margot anders?
Das ist allein deshalb bei denen schon anders, weil die in einem kleinen Dorf in der Eifel leben. Und da ist es nun mal so, und vor allen Dingen in den 30er Jahren war es so, dass man da nicht so schnell rauskam. Also sie leben nicht alle drei da. Margots Eltern haben da ein Ferienhaus. Aber trotzdem sind vor allen Dingen Ellie und Käthe, die dort leben, allein dadurch miteinander verbunden, dass sie beide wahrscheinlich nie in ihrem Leben dieses kleine Dorf verlassen werden.
Und natürlich ist es auch nicht so, dass man einfach so wegging oder mal eben von heute auf morgen sich schnell fortbewegt. Denn auch allein die Fortbewegung war ja eine ganz andere.
Ganz genau.
Jetzt haben diese drei sich mal geschworen, eine für alle für eine. Das zieht sich so eher, finde ich, durch den Anfang und durch das Ende des Buches durch. Wo ist diese Frage in der Mitte?
Das ist genau das Problem. In der Mitte geht diese Frage verloren. Die drei Mädchen verlieren einander beinahe. Ich will nicht zu viel spoilern. Ellie ist ein Mädchen mit einer Behinderung. Sie hat ein Hinkebein, sie ist die Außenseiterin im Dorf. Käthe ist ein Mädchen, das es zu Hause sehr, sehr schwer hat. Sie erhofft sich vom aufkommenden Nationalsozialismus für sich persönliche Vorteile, dass sie weiterkommt im Leben. Und Margot ist Jüdin und sie muss bald um ihr Leben fürchten und um das ihrer Familie. Und unter diesen Aspekten geht das einer für alle und alle für eine erstmal ziemlich verloren.
Die Ellie, haben Sie gerade schon gesagt, hat einen verkrüppelten Fuß. Man nennt sie da in dem Dorf das Hinkemädchen. Und die hat ein unfassbar starkes Bedürfnis, Menschen und auch ihrer Margot zu helfen, obwohl das mit sehr großen Gefahren auch für sie selber verbunden ist. Was haben Sie denn als Autorin der Ellie da eingepflanzt? Woher kommt das?
Ich kenne selber ganz, ganz viele Menschen mit einem großen Hilfsbedürfnis. Und Eddies Mutter ist ja Hebamme. Sie hat das geerbt von ihrer Mutter. Auch ihre Mutter opfert sich schon auf, um all den Alten, den Kranken, den werdenden Müttern, den Kindern zu helfen. Das ist bei Ellie sozusagen in der DNA. Und ich bewundere Menschen, die so eine große Hilfsbereitschaft haben. Und ich hatte einfach Lust daran, zu gucken, wo bringt es sie hin? Macht es sie wirklich, bringt es sie nur in Gefahr? Oder ist sie vielleicht auch deshalb besonders liebenswert?
Das ist ja so eine scheinbar recht schwache Außenseiterin, die Ellie, über die wir jetzt gerade sprechen, mit ihrem Fuß, der nicht ganz gesund ist. Und in ihren vorherigen Büchern, Frau Werrelmann, da geht es auch oft um so eine Außenseiter-Menschen. Haben Sie auch dafür eine Schwäche?
Ja, absolut. Ich habe eine große Schwäche für Menschen mit innerer Stärke. Und die haben wir ja eigentlich alle. Ich rede total gerne mit Menschen. Und egal, mit wem ich rede, jeder hat irgendein Päckchen oder auch einen dicken Packen zu tragen. Und bei jedem kommt diese innere Stärke hervor. Und das ist das, was mich schon als Journalistin begeistert hat, aber jetzt vor allen Dingen auch als Autorin, diese innere Stärke in meinen Figuren zu entdecken und davon zu erzählen.
Warum Sie dieses Buch über die schwierige Situation im Nationalsozialismus und über die Freundschaft der drei Mädchen in der Eifel spielen lassen, darüber sprechen wir gleich weiter hier im Domradio und auch, wie Sie recherchiert haben und was Sie rausgefunden haben über auch kirchliche Beteiligung an der Rettung von jüdischen Mitmenschen. Hier ist das Domradio. Wie stark ist eine Freundschaft? Das ist eine der Fragen in dem Buch Sturmmädchen, über das ich mit der Journalistin Lioba Werrelmann spreche, die unter dem Pseudonym Lilly Bernstein genau diesen Roman geschrieben hat. In einem malerischen Tal in der Eifel, in dem sie zu Hause sind, da muss die Jüdin Margot um ihr Leben und das ihrer Familie fürchten. Käthe wird zur Nationalsozialistin und die halbweise Ellie sitzt zwischen den Stühlen. Sie haben, Frau Werrelmann, ganz viel recherchiert über diese dunkle Zeit und unter anderem schicken Sie diese Figur Margot und ihre Familie in ein sogenanntes Judenhaus. Was ist das und wie sind Sie darauf gekommen?
Auf die Sache mit den sogenannten Judenhäusern, man könnte vielleicht besser von Ghettohäusern sprechen, bin ich gekommen bei der Recherche für meinen ersten Lady Bernstein-Roman Trümmermädchen. Da habe ich hier in Köln recherchiert und habe festgestellt, dass es auch hier diese sogenannten Judenhäuser gab. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass darüber noch gar nicht so viel bekannt ist. Das waren Häuser, in denen jüdische Menschen gelebt haben und in denen zwangsweise von den Nationalsozialisten weitere jüdische Menschen einquartiert wurden. Viktor Klemperer zum Beispiel beschreibt sowas, er hat auch dort leben müssen. Sehr eng war es dort und man war ständig den Übergriffen der SA, der SS ausgesetzt. Und von dort aus wurden die Menschen dann tatsächlich auch deportiert in die Vernichtungslager.
Und so steht es im Sturmmädchen, die werden dann auch zur Arbeit gezwungen, obwohl sie natürlich abgemagert, verhungert und krank sind.
Genau, das habe ich jetzt nicht für alle Judenhäuser belegen können, aber es gibt tatsächlich eine zeitgeschichtliche Erinnerung von Helmut Klaassen. Das war ein Junge aus Aachen, dessen Erinnerungen habe ich gelesen. Und der beschreibt darin, wie er mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder in solch einem Judenhaus einquartiert wurde. Und sein Vater wurde täglich zur Zwangsarbeit abgeholt.
Mhm. Man hört, oder die Eifelbewohner in ihrem Roman, die hören immer wieder komische Sachen, die angeblich passieren. Im Grunde haben sie aber sehr wenig Ahnung. Die schreckliche Reichspogromnacht oder das Aussperren von Juden und die Verbote, dass jüdische Menschen ihre Geschäfte nicht betreiben und besitzen dürfen. Gab es da tatsächlich so ein Stadt-Land-Gefälle? Ich meine, wir sagen ja alle immer gerne, wir haben ja nichts gewusst, aber war das unterschiedlich nach Ihren Recherchen?
Das war genau die Frage, die ich versucht habe zu klären. Und letztendlich klären kann ich sie nicht. Aber was ich festgestellt habe, zum Beispiel im ganzen Kreis Monschau, über den ich schreibe, gab es keine Juden. Es gab eine jüdische Familie, die ist sehr früh geflohen. Es gab eine Jüdin, die hat versteckt gelebt, von der hat man erst nach dem Krieg erfahren. Und ansonsten gab es keine jüdischen Familien, also gab es auch keine Pogromnacht in Monschau. Es ist aber bekannt, dass die SA junge Männer aus Monschau abgeholt hat, damit sie sich an den Ausschreitungen in Aachen beteiligen. Das heißt, es gab sehr wohl Leute, die was wussten, die haben sich ja vorher getroffen und wurden abgeholt. Gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass man dort so ein bisschen am Ende der Welt war. Belgien, also Eupen, Malmedy war ja nach dem Ersten Weltkrieg dann belgisch geworden. Belgien war direkt um die Ecke. Das war der äußerste westliche Zipfel. Schulbildung war mal so. Es gab sicherlich sehr engagierte Dorflehrer. Es gab aber auch Lehrer, die vor allen Dingen betrunken waren und die Kinder sehr viel geschlagen haben. Dazu gibt es zahlreiche Berichte. Ich kann es letztendlich nicht entscheiden und ich maße es mir auch nicht an.
Eine Stelle, von der aus man zumindest rein theoretisch ja hätte verkündigen können, dass was da Schlimmes geschieht, ist die Kanzel in der Kirche. In Ihrem Roman, da spielen auch ein Pfarrer und eine Nonne eine Rolle. Was tun die?
Die helfen. Die helfen tatsächlich Menschen über die damals noch offene Grenze, also solange Deutschland in Belgien noch nicht einmarschiert war, war direkt vor der Nase war ja Belgien, die helfen Menschen dort herüberzubringen. Und das habe ich auch recherchiert. Das hat es tatsächlich gegeben. Es gab eine Menge Leute, die sich damit ein bisschen Geld oder auch sehr viel Geld verdient haben, Menschen über die Grenze zu bringen. Und es gab die kirchlichen Helfer. Es war aber auch so, dass sehr viele Pfarrer unter extremem Druck standen. Also ein falsches Wort von der Kanzel, wie Sie sagen, gesagt. Und schwupps war man, also schwupps ist jetzt das falsche Wort, und schon war man in Untersuchungshaft. Mhm. Also auch die Pfarrer standen unter sehr genauer Beobachtung und manche haben das mit massiven Repressalien bezahlt.
In dem Roman ist es dann die Elli, die in dem Dorf ihre mittlerweile deportierte oder in Aachen in dem Judenhaus lebende Freundin Margot weiterhin versucht zu versorgen. Und die stellt dann so ein bisschen auch geheim fest, dass eben der Pfarrer da mitmacht bei dem Organisieren von der Flucht von jüdischen Menschen nach Belgien in diesem Fall. Und dann ist da noch so eine Nonne, die Urkunden sammelt. Was ist das?
Ja, das habe ich mir ausgedacht, aber es beruht auf einer wahren Geschichte. Denn tatsächlich gab es in Höfen ein Kinderheim, in dem die damaligen St. Patres Kinder jüdischen Glaubens versteckt haben. Die haben sie ausgegeben als katholische Kinder. Und dieses Heim wurde dann tatsächlich geräumt, weil die Mitarbeiter der sogenannten Organisation TOT, das waren die, die den Westwall gebaut haben, dort untergebracht wurden. Und da mussten diese jüdischen Kinder ganz schnell verschwinden, damit nicht auffiel, wer sie tatsächlich waren. Und diese Geschichte habe ich in meinem Kopf weitergesponnen und habe erfunden, dass man also diese Ausweispapiere sammelt mit Hinweisen, wie die Kinder jetzt heißen. Sie bekamen neue Identitäten, damit sie irgendwann nach dem Krieg, wenn sie hoffentlich überlebt haben, ihre Identität erfahren und auch ihre Verwandten wiederfinden.
Dass der Karl dann doch wieder zum Samuel werden kann.
Genau.
Diese Nonne, die in ihrem Buch mitspielt, die heißt Schwester Gertrud und die begegnet dann der Elli viel später nochmal. Und die Elli erkennt sie kaum wieder, weil die nämlich dann gar keine Nonne mehr ist. Warum?
Das ist ein dramaturgischer Kniff. Das habe ich eigentlich noch nicht verraten, aber das ist ein kleines Bonbon für alle, die alle drei Mädchenbücher gelesen haben, denn sie taucht in einem anderen Mädchenbuch wieder auf, unter einem anderen Namen, und dann ist sie keine Nonne mehr. Da ist ja eine Nebenfigur, aber ich hatte einfach Lust, ja, eine richtig spannende Vorgeschichte noch zu geben.
Das ist so ein Buch, wo es mir beim Lesen so ging, dieses zunehmende, wir meiden euch, verfolgen euch, machen euch zum Sündenbock und alles das. Man weiß ja schon, ich weiß ja, wie das endet und dass das nicht was ist, was abgewendet wird und dann kommt einer und rettet die Welt. Streckenweise fand ich das schwer auszuhalten. In dem aktuellen Kontext dessen, was bei uns gerade geschieht, waren Sie selber überrascht von der Aktualität Ihres Buches?
Ja, ich habe das Exposé zu diesem Buch vor genau 3 Jahren geschrieben. Damals hat der Verlag es auch schon gekauft. Dann habe ich zwischendurch noch 2 andere Bücher geschrieben und auch erst letztes Jahr angefangen, das Buch zu schreiben. Und die Aktualität hat uns auf eine so grauenhafte Weise eingeholt, dass ich selber kaum glauben kann. Ich höre das auch bei allen Lesungen, die ich mache. Ich lese das in den Rezensionen von den Leserinnen, dass sie alle sagen, dass ihnen es kalt den Rücken herunterläuft, weil sie die Parallelen zu heute sehen, die ich vor 3 Jahren, als ich mir das Ganze ausgedacht habe, wirklich nicht voraussehen konnte.
Im Ullstein Verlag erschienen, geschrieben von Lioba Werrelmann alias Lilly Bernstein, 420 Seiten, Sturmmädchen. Über dieses bewegende Buch habe ich mit der Autorin im Domradio gesprochen. Dankeschön, Frau Werrelmann, für den Besuch.
Dankeschön auch.